Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist André Jünger und für alle, die André Jünger nicht genau kennen oder noch nicht kennen, darf ich Ihnen mal kurz vorstellen. André Jünger ist Inhaber der Verlage Gabal und Jünger Medien. Er hat studiert in Frankfurt und in den USA, ist 1989 in das Familienunternehmen eingetreten. Der Verlag ist spezialisiert auf den Bereich Business. Darüber werden wir heute auch noch genau reden, über die Businessbücher. Und in meinem Bücherschrank finden sich eine ganze Menge Bücher aus dem Gabal Verlag, denn sehr viele bekannte Business-Trainer, Coaches, Speaker haben ihre Bücher im Gabal Verlag veröffentlicht. Unter anderem Andreas Buhr, Hermann Scherer, Tobias Beck, Roger Ankel, Philipp Semmelroth, Ralf Schmidt, Stefan Friedrich, die ganze Günther-Serie, glaube ich, oder so, ist im Gabal Verlag erschienen. Vieles davon steht bei mir hinten in meinem Bücherschrank und eigentlich waren all diese Speaker und Trainer auch schon bei mir beim Fresh Content auf der Bühne und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich einmal den Mann aus dem Verlag bei mir habe. Herzlich willkommen, André.
Ja, vielen Dank, Harald.
André, wir haben heute, wo wir das Interview jetzt aufnehmen, haben wir den 18. November. Vor genau einem Monat ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Und jetzt wollte ich mit dir mal kurz drüber sprechen, wie geht's denn jetzt einmal der Branche? Ich habe mal nachgelesen, das 2020 fand ja die Frankfurter Buchmesse, glaube ich, nicht statt. Dann 21 ja auf so Halbflamme oder so irgendwie. Heuer sollte sie wieder in voller Größe sein, aber anstatt früher mal 7.500 bis 8.000 Aussteller war, glaube ich, nur so knapp die Hälfte. Wie geht's der Buchbranche eigentlich so?
Naja, die Buchbranche hat schon mit ganz vielen Problemen zu kämpfen im Moment. Das ist ja natürlich vor zwei Jahren, wie du schon gesagt hast, 2021 natürlich in erster Linie Corona gewesen. Warum war das so entscheidend? Weil natürlich die Ladengeschäfte geschlossen waren. Also der Hauptabsatzweg im Buchhandel ist nach wie vor der stationäre Buchhandel mit fast 50% des Anteils. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, wie sich so online Amazon und Buchhandel insgesamt vielleicht verhalten. Also knapp 50% bei uns in unserem Business-Segment wird immer noch über den stationären Buchhandel verkauft. Wenn der natürlich geschlossen ist oder eingeschränkt arbeiten kann, dann ist ein Hauptabsatzweg natürlich damit schon eingeschränkt. Das war so ein bisschen die erste Krise und natürlich ist gerade deswegen die Frankfurter Buchmesse im Herbst 20 auch ausgefallen. In 21, wie du schon gesagt hattest, auf einem sehr, sehr kleinen und dünnen Niveau hat man versucht, so ein bisschen den Neustart zu machen und so hieß das damals auch Neustart. Der ist nicht so ganz gelungen. Wir waren als Besucher dort. Das war schon sehr traurig, wenn man die Frankfurter Buchmesse kennt, mit fast über 300.000 Besuchern und wie du eben schon gesagt hattest, 7.500 Ausstellern. Ja, und in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass man schon ein Gefühl hatte oder das Gefühl hatte, wieder auf einer richtigen Messe zu sein. Die Hallen waren voll, wenn natürlich auch bei der Hälfte der Aussteller oder etwas mehr als die Hälfte der Aussteller nur, natürlich sehr großzügig aufgeplant mit ganz breiten Gängen. Früher waren die Gänge 2, 2,5, 3 Meter breit. Du konntest kaum durchkommen, um von dem einen in den anderen Stand oder von der einen in die andere Halle zu kommen. Das war jetzt alles sehr luftig, dadurch auch sehr, ja, sehr freundlich eigentlich insgesamt von der Stimmung dann auch. Und die Aussteller, die da waren, waren froh. Wir unter anderem auch. Wir waren das erste Mal seit 2 Jahren wieder dabei mit einem etwas kleineren Stand. Auch das ist eine Tendenz, ein Trend. Viele Verlage bauen nicht mehr die riesengroßen 300, 400, 500 Quadratmeter Stände, sondern beschränken sich wirklich auf das Wesentliche. Was sich etwas verändert hat in diesem Jahr, ist, dass die Publikumstage länger geworden sind. Das Wochenende plus der Freitag und die Fachbesuchertage, die normalerweise von Mittwoch, Donnerstag und Freitag bestimmt werden, jetzt quasi auf 2 Tage reduziert waren. Das ist so ein bisschen das, was ich persönlich beobachten möchte und ein bisschen kritisch sehe, weil wir leben schon auch von dem Verkauf auf der Messe, also von dem Verkauf an den Fachhandel, an den Fachbesucher, nicht unbedingt an den Endbesucher. Und wer die Buchmesse vielleicht von vor vielen, vielen Jahren kennt, weiß, dass es eigentlich eine Einkaufsmesse oder eine Verkaufsmesse war. Wir standen dort am Messestand und haben wirklich Aufträge geschrieben. Das hat nachgelassen. Und deswegen muss man natürlich diese Buchmesse jetzt aus Verlagssicht vielleicht nicht kritisch beäugen, aber zumindest mit der entsprechenden Vorsicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber um nochmal zurückzukommen, auch auf einen Teil deiner Frage. Es ist natürlich ein Gradmesser für die Branche und wir sind mit dieser Messe, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie nicht mehr die Größe erreichen wird wie früher, nicht dort angelangt, wo die Messe vielleicht oder die Branche hingehört. Und sie hat nach wie vor große Probleme. Und die merken wir jetzt erst. Corona ist zwar, sagen wir nicht vorbei natürlich, aber diese große Welle ist vorbei. Und was uns jetzt im Prinzip im Handel und im Buchbereich plagt, sind natürlich nicht nur die großen Herausforderungen, was Ressourcen angeht. Papier ist kaum da. Jetzt geht das los mit Kartonagen, Paletten und die Preisexplosion. Ich glaube, wir haben jetzt eine Preiserhöhung allein von unserer Druckerei von fast 30% bekommen. Das heißt, die Herausforderungen, die haben wir natürlich nach wie vor. Und die Buchmesse hat versucht, das alles sehr positiv abzuholen. Ich glaube aber nicht, dass wir da schon angekommen sind, wo wir stehen. Also ich glaube, es wird teilweise noch ein bisschen rumpeliger für uns als Verlage in der Branche.
Was hat sich denn gegenüber 2019 vielleicht noch geändert? Ist es jetzt, hat es mehr Bücher in digitaler Form gegeben, sprich auf Kindle oder dann mehr Hörbücher auch innerhalb dieser Corona-Krisen? Der Buchhandel war ja zumindest bei uns in Österreich ja auch immer geöffnet jetzt, beziehungsweise konnte ich mir gut Bücher immer abholen denn auch. Und hat sich denn da etwas verschoben jetzt einmal im Bereich von den Büchern? Bei den Auflagen ist es schwierig zu sagen, sind die Auflagen zurückgegangen, nicht? Weil natürlich immer tausende Bücher ja neu auf den Markt kommen. Aber wie hat sich denn das Konsumverhalten geändert?
Also vielleicht muss man gleich nochmal trennen. Also man muss wahrscheinlich den Markt so ein bisschen trennen in auf der einen Seite so diesen ganzen belletristischen Bereich, also das leichte Lesen, sage ich mal, das Lesen an sich, und dann vielleicht so den Bereich, den wir ja auch mit Gabal bedienen, mit Wirtschaft, Recht, Ratgeber, Sachbuch, Fachbuch auch ein bisschen. Aber die Entwicklungen sind eigentlich sehr unterschiedlich. Also hat man, natürlich gibt es der Branche, insgesamt muss man sagen, dass der Markt, also dass auch das Verkaufen, ich habe gerade eben kurz vor dem Gespräch nochmal die neuen Branchenzahlen gelesen, insgesamt über die letzten 2 Jahre stark nach unten gegangen ist. Aber es gibt dann halt den belletristischen Bereich, also die ganze Romane und auch der Kinderbuchbereich und jetzt auch neuerdings wieder der Reisebereich, die 20 auch noch alle im Keller waren oder in den Keller gegangen sind, aber die jetzt in 21 und vor allen Dingen auch in 22 absoluten Trend nach oben haben, die anderen Bereiche aber alle ins Minus reingerutscht sind. Von daher will ich mal meinen Bereich oder unseren Bereich so ein bisschen Sachbuch, Fachbuch und Ratgeber rausgreifen. Da ist es so, dass wir das Gefühl hatten, oder also wir bei uns im Verlag das gesehen haben, aber insgesamt auch das Gefühl hatten, dass dieser Audio- und Digitalboom, über den man ja immer liest, nicht ganz so eingetreten ist. Also wenn wir dachten, in Corona-Zeiten wird der digitale Umsatz von E-Books und Hörbüchern nach oben schießen, das ist nicht passiert. Was passiert in dem Markt ist, dass die Nutzer steigen. Also vielleicht ein Beispiel, also E-Books haben wir jedes Jahr höhere Nutzerzahlen. Also da kommen immer 500.000 neue Nutzer dazu. Das wirkt sich aber nicht auf die Erlöse des Verlages aus, weil die Geschäftsmodelle, die man inzwischen bei E-Book und beim digitalen Hörbuch hat, über Streaming, Flatrates, Abo-Modelle und Bibliotheksmodelle ganz andere Erlöse mit sich bringen. Also ich verkaufe heute kein E-Book mehr für 9,90 Euro Normalpreis oder 19,90 Euro, sondern im Abo halt für, ich sag mal, 1 Euro oder auch 0 oder keine Ahnung was. Und wir werden als Verlag so abgerechnet, wie das Geschäftsmodell unseres Anbieters aussieht. Also wenn, ich weiß nicht, wie es geht, ehrlich gesagt, wir wissen es alle nicht, wie Amazon mit seinem Kindle zum Beispiel abrechnet, aber es werden teilweise angelesene Kapitel abgerechnet, es werden angehörte Tracks abgerechnet. Ein Audio wird nicht in 5 Kapitel unterteilt, wie es normal üblich wäre, sondern vielleicht in 50, damit man mehr Tracks hat, damit man mehr Kapitel abrechnen kann. Solche verrückten Modelle gibt es da. Und deswegen muss man das so ein bisschen mit einem lachenden, einem weinenden Auge sehen. Lachend ja, die Nutzerzahlen steigen angeblich, aber die Erlösmodelle für uns als Verlage und natürlich auch dann für die Autorinnen und Autoren, die steigen nicht. Bei uns im Verlag sinken sie sogar. Und das ist so ein bisschen das Erstaunliche an dieser Entwicklung.
Jetzt bist du seit 1989 im Verlag, jetzt im Familienunternehmen. Wie hat sich denn mitunter entwickelt, beziehungsweise die Zusammensetzung? Damals klarerweise war es das klassische Buch. Wir haben jetzt über das Digitale gesprochen, über das E-Book gesprochen und Hörbuch. Wie groß ist denn so? Ist es 90% oder 80% immer noch das klassische Buch in Papierform und das 20% Digitalumsatz? Oder wie muss ich mir das vorstellen in einem Verlag?
Das ist immer ganz schön, weil immer wenn ich halte ab und zu ja auch mal so kleine Vorträge oder Workshops vor hauptsächlich Trainerinnen oder Trainer und Verbände oder Hermann Scherer zum Beispiel, der lädt uns immer mal ein in seinen Workshop und dann frage ich immer neuerdings zwei Sachen ab. Zum einen, was das Publikum, die Zuhörer, die Teilnehmenden glauben, wie hoch ein E-Book-Anteil ist und ein Hörbuchanteil. Und das zweite, wie hoch so der Amazon-Anteil ist. Ich will jetzt dich gar nicht fragen, ich kann es gleich auflösen, weil es sind nämlich ganz erstaunliche Zahlen. Die meisten glauben, dass ein E-Book und ein Hörbuchanteil immens ist. Und das ist nicht so. Also im Markt haben wir über die gesamte Branche hinweg, da habe ich diese Zweiteilung jetzt einfach aufgegeben, diese belletristische und auch diese fachliche Seite, einen Marktanteil von 4-5% E-Book. Also 4% des Umsatzes werden mit E-Books gemacht. Das variiert dann auch dort wieder. Das kann man sich ja auch, glaube ich, vorstellen. Im belletristischen Bereich ist der Anteil natürlich höher. Wir kennen das ja alle selbst. Wir fahren in Urlaub, wir sind unterwegs, wir lesen unseren Lieblingsroman. Den kaufe ich heute nicht mehr, sondern den lade ich mir runter. Während im fachlichen Bereich oder auch bei Gabal ist es schon so, dass die meisten das Buch auch gerne noch physisch haben wollen. Also der E-Book-Anteil ist so etwa bei 4-5%. Und der Hörbuchanteil, der liegt so bei knapp 6%. Also auch das sind keine Zahlen, wo wir sagen, wow, das Modell hat sich komplett gedreht, sondern es ist, ich weiß noch damals, als es die E-Books aufkamen, da haben wir natürlich im Verlag schon überlegt, was passiert denn jetzt mal, wenn sich das komplett dreht. Einerseits ist das eine tolle Geschichte, weil ich keine Bücher mehr drucken muss. Auf der anderen Seite habe ich bei einem physischen Buch immer noch die Möglichkeit, einem Buchhändler in die Augen zu schauen und zu sagen, über unsere Vertreter beispielsweise, über einen Key-Account, um direkt zu sagen, Mensch, kauf doch dieses oder jenes ein. Der Buchhändler hat im Laden die Gestaltungsmöglichkeit. Das hast du im Digitalen überhaupt nicht. Ja, du bist mit deinem E-Book überall vertreten, weltweit. Egal, wo es E-Book gibt, wird auch unser E-Book automatisch gelistet. Aber du hast keinen Hebel mehr zu sagen, Mensch, mach mal eine Aktion, leg das mal nach vorne, sondern es ist halt sehr gleichberechtigt nebeneinander mit allen Vor- und Nachteilen. Also das hat sich verändert, aber das ist nicht eingetreten. Sondern und wenn man unseren Dienstleistern Glauben schenken darf, die sagen immer, lösen Sie sich von dem Gedanken, dass ein E-Book und auch ein Hörbuch ein Wettbewerbsprodukt ist zu dem normalen, klassischen, physischen Buch, sondern es sind einfach andere Nutzer. Ein E-Book-Leser würde nie überspitzt sagen das auch unsere Dienstleister oder sagen das auch Analysen und Auswertungen. Ein E-Book-Leser, der im Abo E-Books kauft, bestellt, abonniert, würde nie ein physisches Buch kaufen. Und ein Hörbuch-Hörer, der möchte gleich zu Beginn das Hörbuch haben, der würde nie auf die Idee kommen, ein E-Book zu lesen. Ja, weil das ganz andere Nutzerverhalten sind. Wir schenken dem mal Glauben, dass es so ist. Und deswegen betrachten wir das heute natürlich auch viel nüchterner als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber es ist wirklich immer noch so, das physische Buch ist immer noch das Hauptprodukt.
Und gibt es Steigerungsraten im digitalen Bereich oder stagniert das jetzt eher mal?
Ja, es gibt diese Steigerungsraten nach wie vor bei den Nutzern, bei gleichbleibenden Erlösen. Im Audiobereich tut sich ein bisschen mehr, weil man dort natürlich immer auch neue Anbieter auf den Markt bringt. Also es kommen immer neue Anbieter, es kommen auch immer neue Produktstrukturen raus. Also das klassische Hörbuch ist ja eigentlich einfach nur gelesen, ungekürzt. Das ist immer so das, was man früher als USP hatte, ein ungekürztes Hörbuch. Inzwischen gibt es unterschiedliche Formen auch, Hörbücher zum Beispiel oder Audio in den Markt zu bringen. Also Podcast zum Beispiel ist ja so ein Ding. Das ist ein Podcast. Also oder die Produktion der Podcasts, die steigt enorm. Auch wenn da im Moment noch keine Preise dahinter stehen, aber vieles davon wird auch bepreist. Also im Hörbuchmarkt ist eine deutliche Steigerung im Moment sichtbar.
Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Ich war auch auf eurer Website und habe dort gesehen, klarerweise früher speziell in deinem Bereich, im Businessbereich, waren CDs mitunter ja auch etwas, nicht, was viele gekauft haben. Viele Trainer und Speaker haben das auf den Veranstaltungen direkt ja auch verkauft dann mitunter. Und diese CDs hatten ja auch immer einen sehr, sehr guten Preis. Das war gleich einmal bei 30 Euro, 40 Euro und manche Boxen noch mehr. Das war irgendwann einmal vor 10 Jahren. Ich nehme mal an, der CD-Verkauf ist wahrscheinlich massiv zurückgegangen. Würde ich einmal meinen, bin jetzt einmal gespannt auf deine Antwort, aber hat da Audible und andere Anbieter jetzt einmal, genauso wie Spotify, haben die diesen CD-Markt in die Luft gesprengt?
Ja, also der CD-Markt ist in unserem Bereich tot. Erstaunlicherweise im Kinderbereich ist er noch absolut aktiv. Ich war gerade jetzt vor kurzem in so einem kleinen, sehr bekannten Supermarkt. Da stehen wirklich noch die Benjamin Blümchen CDs auch wirklich an der Kasse. Also da würde ich sagen, da funktioniert das noch. Und vielleicht auch so in dem Bereich hochpreisige CDs, wo ich so ein bisschen Sammlereffekt habe. Also den Harry Potter, den will man sich vielleicht heute noch als CD hinstellen. Aber ehrlich gesagt, spiegelt sich das im Handel gar nicht mehr wider. Also ich glaube nicht, dass es noch einen Händler gibt, einen Buchhändler, der eine CD-Abteilung hat, vielleicht bis auf Ausnahme vielleicht von so ein paar wirklich Kinderbereichen. Das ist so das, was wir beobachten. Und natürlich hat der Amazon natürlich mit seinen Geschäftsfeldern gebracht, in denen dadurch überhaupt erst online möglich wurde. Amazon hat einen Marktanteil von 90% bei Hörbüchern. Ja, da kommt überhaupt keiner mehr an Amazon vorbei. Du kannst zwar deine Hörbücher auch über Apple, über Spotify, über sonst wen runterladen, aber die haben einen Marktanteil von 90%. Da kommst du nicht umhin. Aber natürlich auch keine physischen CDs mehr. Also ich glaube nicht, dass es bei Amazon noch großartig physische CDs gibt. Kannst du als Verlag auch gar nicht mehr produzieren. Abgesehen davon, dass jetzt die Preise natürlich nochmal exportiert sind, was die ganzen Rohstoffe angeht. Du müsstest heute 1000 CDs produzieren, um auf einen ordentlichen Preis zu kommen. Und das kannst du gar nicht mehr verkaufen, physisch. Jetzt muss man dazu sagen, früher war das ein Luxus. Das Buch hat 30 Euro gekostet, die CD 50. Und die wurden super abverkauft, weil das damals eben jedem klar war, gut, da ist eine Produktion dahinter, da ist ein Hörbuchsprecher, das muss im Studio aufgenommen werden. Heute kannst du diese Preise gar nicht mehr erzielen. Das heißt, auch die Produktion, ja, die wir heute haben. Natürlich ist die Produktion auch schlanker geworden, muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen. Die lässt solche Preise gar nicht mehr, so niedrige Preise eigentlich gar nicht zu. Und deswegen ist dieser Hörbuchmarkt auch nicht so in unserem Segment so gar nicht ausgeprägt. Also es gibt nicht viele Verlage, die sich bei uns tummeln, die ein Hörbuchprogramm haben. Wir sind noch mit einer der wenigen, die wirklich jeden Titel entweder selbst oder auch in Lizenz weggeben und damit Hörbücher zu den Büchern haben.
Du hast es vorher schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, die Aufteilung ist so, 50% der Bücher werden über den klassischen stationären Buchhandel verkauft und 50% gehen dann online rüber. Von den 50% wahrscheinlich am meisten klarerweise über Amazon, würde ich einmal meinen. Aber gib uns da noch einmal ein bisschen den Einblick denn auch. Nicht? Also stationärer Handel, Amazon und welche Plattformen ansonsten vielleicht noch wichtig sind?
Also es ist tatsächlich aber noch anders. Also knapp 50, ich glaube inzwischen sind es 45% der Bücher werden über den stationären Handel verkauft. Und der ist in Deutschland halt sehr ausgeprägt. Es gibt in anderen Ländern, in England und in den Vereinigten Staaten ja nicht mehr so viele Buchhandlungen wie bei uns, glaube ich. Über 6.000 Buchhandlungen gibt es in Deutschland, Österreich und Schweiz noch. Das ist relativ viel. Der Online-Anteil ist tatsächlich nur 20%. Die anderen, die Differenz zwischen den 25, also die 30%, die übrig bleiben, die sind wirklich oft Direktgeschäft von Verlagen, also fachlich orientierte Verlage, Rechtsverlage, die haben noch einen hohen Anteil an Direktumsatz. Dann kommt noch ein bisschen Kaufhaus dazu, dann kommt noch ein bisschen Tankstellenbereich dazu. Versandhandel ist nicht zu unterschätzen. Das sind jetzt keine Online-Händler, sondern das ist halt einfach so ein Versender wie früher Weltbild oder Otto Versand, die auch Geschäft machen. Der Onlinehandel ist tatsächlich in Deutschland nur 20%. Und von diesen 20% hat Amazon allerdings einen Marktanteil von 80%. So, das heißt, wenn man jetzt rechnet, dann liegt Amazon eigentlich auch nur beim Marktanteil von irgendwo bei 18-19%. Und das ist ja auch oft so, wenn ich diese Frage stelle, wie ich vorhin erwähnt hatte, gerade auch früher bei den Autoren und jetzt auch ins Publikum, wie hoch glauben Sie denn, dass der Amazon-Anteil ist? Da kriege ich halt immer so 80-90% gesagt, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Aber in Wirklichkeit ist der Anteil so knapp 18%. Und Amazon macht heute sein Geschäft auch nicht mehr mit Büchern. Die haben mit Büchern angefangen, aber heute ist das Buchsegment, glaube ich, eher sogar gar nicht mehr so gewinnträchtig, sondern die machen ihre Geschäfte heute mit anderen Modellen, mit Clouds und mit anderen Produkten.
Jetzt war es ja mal so, dass eben vor einigen Jahren Verlage oder immer schon so, nicht, wie eben Sachen aufgekommen sind, wie ein E-Book oder so etwas oder wie ein Hörbuch, man nie so richtig wusste, man mitunter Angst hatte, okay, das Klassische wird verschwinden. Wir haben es aber immer schon gesehen, klassische Medienkanäle verschwinden nicht immer. Radio gibt es noch immer, nicht. Also man dachte, die Zeitung wird durchs Radio abgelöst, das Radio wird abgelöst durch Fernsehen. Gibt es etwas, was dich vielleicht ein bisschen so, vielleicht manche Sorgen in dich regt, wenn du so ein bisschen in die Zukunft siehst oder wenn du sagst, okay, das sind so ein paar Gefahren, die sehe ich jetzt einmal, dass unser Geschäftsmodell vielleicht noch ein bisschen zerstören könnte?
Also die Gefahr sehe ich grundsätzlich nicht. Also ich sehe nicht die Gefahr, dass zumindest nicht in absehbarer Zeit, die ich ja noch erleben würde, würde ich mal sagen, zumindest in meinem Geschäftsleben, dass das Buch verschwindet. Es muss intelligenter werden in bestimmten Bereichen. Also dass man wirklich, es gab mal früher eine Tendenz, das Enhanced-Buch, das ist hauptsächlich bei Kinderbüchern weiterentwickelt worden, also wo man wirklich aus dem Buch heraus ins Digitale, in die digitale Welt eintauchen kann. Das ist ja schon eine Weile her, da mit QR-Codes wurde damals rumoperiert. Heute ist ja so ein QR-Code schon fast Standard. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es einfach sehr aufwendig ist in der Technologie dahinter. Auch Spiele, kann ich mich noch erinnern, bei meinen Kindern, da gab es ein Spiel, dann hat man daneben das iPad liegen gehabt und konnte im Digitalen weiterspielen. Das ist im Buchbereich, hat sich nicht so durchgesetzt. Was sich so durchgesetzt hat, ist natürlich, dass man ein Buch mit digitalen Inhalten anreichert. Da haben wir selbst auch gerade eine neue Buchreihe herausgebracht jetzt im Herbst, wo wir das wirklich didaktisch auch machen, also nicht nur ein QR-Code am Ende des Kapitels hinsetzen, wo du auf die Webseite des Autors kommst und kannst dir da noch irgendwie was runterladen, damit er seine Newsletter-Adressen bekommt, sondern wirklich didaktisch eingearbeitet, Zusatznutzen mit Video, mit Podcast, mit Materialien, mit externen Links. Das könnte das Buch natürlich nochmal attraktiver machen. Was eher uns umtreibt, ist die Frage natürlich nach der Menge der verkauften Bücher. Und das merken wir halt im Moment. Und das geht, glaube ich, allen Verlagen so. Im Moment werden halt einfach weniger Bücher gekauft. Und irgendwann kommst du natürlich als Verlag mal an die Grenze, wo du dir überlegen musst, wie wirtschaftlich ist so eine Buchproduktion. Weil wir brauchen halt immer Auflage. Wir können nicht alle Bücher on demand drucken. Das geht auch. Aber das ist wesentlich teurer, als das in Auflage zu drucken. Und das ist so ein bisschen das Problem. Da gibt irgendwann mal ist ein Punkt, wo du eben unter die 1000 Exemplare drucken nicht kannst. Oder du musst die Preise so stark anheben, dass man natürlich dann Angst hat, auch als Verlag vor ja den Preisschwellen und der Zurückhaltung der Kunden, weil sie einfach bestimmte Preise nicht mehr zahlen können oder wollen, gerade in der jetzigen Zeit.
Gibt es da etwas? Gibt es so eine Preisschwelle? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, die Schwellen, die sind immer klassisch natürlich so noch die 19, die 29, 90. Es ist natürlich, je fachlicher ein Titel ist, desto höher können Preise sein. Ich sehe dahinter, hier zum Beispiel Business geht heute anders. Das ist ja sowieso schon ein relativ dickes Buch mit über 300 Seiten. Das richtet sich an eine Zielgruppe, Führungskräfte, Unternehmer, wo wir dann halt sagen, okay, wenn das Buch jemand haben will, dann ist er auch bereit dafür, 39,90 Euro, glaube ich, kostet das zu zahlen. Aber je breiter die Titel natürlich werden, also wir hatten vorhin vor dem Interview gesprochen von Tobias Beck mit seinen Büchern, da kann ich halt nicht über die 20 Euro gehen. Also das sind schon diese Preisschwellen. Und wenn wir so ein Günther, hattest du vorhin auch angesprochen, sehen, das ist ein klassisches Geschenkbuch im kleinen Format. Es hat zwar über 200 Seiten, ist toll bebildert mit dem Schweinehund, aber da liegen wir bei teilweise noch unter 10 Euro und das ist natürlich im Moment nicht mehr zu halten. Also dieses Preiserhöhen wird auf jeden Fall kommen, quer durch die Branche. Wir sind alle gezwungen, das zu tun und der Buchhandel fordert es auch noch, weil der Buchhandel will natürlich auch seine Kosten über höhere Preise abdecken. Ob der Kunde das mitgeht, das ist immer die große Frage, das große Fragezeichen.
Was kannst du als Verlag jetzt einmal machen, um, ich sage mal, die Kaufanreize größer zu machen? Wie kannst du mit in das Marketing reingehen, weil das Buch wird im Buchhandel verkauft? Interessanterweise, das haben wir vorher gerade erfahren, ne, ist der Buchhandel, stationärer Buchhandel, der wichtigste Kanal mitunter. Wie kannst du da den Verkauf fördern als Verlag jetzt einmal? Was sind so deine Instrumente?
Also der Also den Verkauf über den Handel zu fördern, mit dem Handel zusammen, das wird natürlich immer schwieriger, gerade als ein Verlag wie wir, wo eine Wirtschaftsabteilung ja gar nicht mehr in den meisten Buchhandlungen vorhanden ist, außer vielleicht in den ganz, ganz großen Filialen. Die meisten werden kleiner. Also Wirtschaft wird ja kaum noch gespielt. Und was ist auch Wirtschaft? Da stellt sich ja schon wieder die Frage. Früher gab es eine Wirtschaftsabteilung, da waren die Themen wie Business, wie Telefonieren, wie Verhandeln, Führen, Kommunikation automatisch drin. Das gibt es heute nicht mehr. Also werden die Titel anders zugeordnet. Das ist natürlich ein Problem. Was wir machen verstärkt und wo wir Ansätze sehen, ist, dass wir wirklich auf die Kunden zugehen, auf die potenziellen. Also, dass wir wirklich über das Direktgeschäft, wir haben vor einem Jahr, gut anderthalb Jahren, ein Online-Magazin gelauncht, wo wir unsere Autoren zu Wort kommen lassen, wo wir Beiträge veröffentlichen, wo wir wirklich versuchen, über diese ganzen Aktivitäten, Social Media, Newsletter, aber auch aus den Büchern heraus, Veranstaltungen, alles, was wir so machen, Kooperationen im Markt, Messenveranstaltungen in der Branche, HR-Branche, Weiterbildungsveranstaltungen, Veranstaltungen, Buchmessen natürlich auch, dass wir darüber eigentlich den direkten Kontakt zum Kunden suchen. Das bedeutet natürlich, dass wir einen zusätzlichen Content brauchen über das Buch hinaus, um damit wirklich Interesse für die Themen und für die Bücher und auch für die Autorinnen und Autoren zu triggern. Also das ist eigentlich der Ansatz, der, glaube ich, am ehesten funktionieren kann. Es ist sehr aufwendig, das wissen wir alle, direkt Geschäft zu machen, Direktmarketing zu betreiben, sich eine Community aufzubauen, Newsletter-Abonnenten zu generieren. Weiß wahrscheinlich jeder, du machst das ja auch. Schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg, um mehr Geschäft auch dann über den Buchhandel zu machen. Wir wollen ja gar nicht direkt verkaufen unbedingt. Klar hätten wir eine höhere Marge, ist logisch. Aber für uns ist es entscheidend, dass wir nur so die Möglichkeit sehen, einen Kunden zu sensibilisieren für unser Produkt, für unser Portfolio. Wenn das Interesse geweckt ist, kann er dann gerne am nächsten Tag in den Buchhandel gehen oder es bei uns bestellen oder halt bei Amazon die Bestellung auslösen. Das ist dann zweitrangig. Wichtig ist, dass wir den Kunden ansprechen und auf uns aufmerksam machen.
Du hast das vorher schon erwähnt, also die Wirtschaftsabteilung wird mitunter kleiner, nicht? Also in den Buchhandlungen auch. Es sind aber auch mitunter Bücher ja verschwunden, so wie ein Lexikon, so wie ein Brockhaus oder dergleichen. Was ist denn so in den letzten Jahren verschwunden? Was wird noch verschwinden, weil vielleicht die Nachfrage nicht mehr da ist, weil es dafür vielleicht ja eine digitale Lösung gibt?
Ja, das ist so meine Meinung, je fachlicher es wird, desto größer ist ist der Wettbewerb natürlich im Netz, im Internet. Also wenn ich mal, du hast es eben gesagt, Lexika, aber wenn ich auch mal an diese ganzen Rechtsgesetzesbände denke, ja, die gibt es heute immer noch, aber da wird natürlich viel im juristischen Bereich, im Gesundheitsbereich, da wird natürlich inzwischen viel im Internet abgehandelt. Und da haben Verlage teilweise wirklich frühzeitig diese Gefahr auf der einen Seite, Chance auf der anderen Seite erkannt und bauen sich ja ihre eigenen Portale auf. In unserem Bereich ist es am Anfang zumindest eher so gewesen, dass ja das eigentlich der Wettbewerb für uns war. Also der Wettbewerb war gar nicht so sehr der Kollegenverlag mit einem gleichen oder einem ähnlichen Buch, sondern das war eigentlich, dass man bestimmte Inhalte, wie ich eine Präsentation vorbereite, wie ich ein Mitarbeitergespräch führe, um mal so einfache Sachen zu nennen, ja einfach mir heute irgendwo als White Paper runterladen kann und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das ist eigentlich so die größere Gefahr und deswegen müssen wir bei uns auch schauen, wenn wir Titel entwickeln, dass sie eben über das hinausgehen, ja, dass sie wirklich entweder noch diesen Zusatz nutzen, sei es über die Autoren, Autorinnen, über uns als Verlag auf einer kleinen Plattform, den Zusatz nutzen noch generieren können oder aber, dass sie wirklich, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir auch vertreten und auch vermarkten, ist, dass wir halt sagen, wir sind ein Verlag, wir kuratieren ja die Bücher quasi oder die Themen. Wir fassen das in ein Buch zusammen und das, was in einem 340-Seiten-Buch steht, wie da hinten beispielsweise vom Herrn Buhr oder von anderen Autoren, das sich alles im Internet zusammenzusuchen, das ist schon mühselig. Also ich sage mal so, derjenige oder diejenige, die das eher umfassend haben möchte, die greift vielleicht noch heute auf das Buch zu. Je fachlicher, desto eher im Internet, weil ich da natürlich andere Möglichkeiten habe. Oder auch die Aktualität spielt natürlich eine Rolle. In unseren Büchern, natürlich sind die auch irgendwann mal nicht mehr aktuell, aber das ist nicht nach einem halben Jahr so, sondern das ist vielleicht nach 2, 3, 5 Jahren der Fall. Und je aktueller natürlich ein Buch sein will, desto größere Chancen hast du, wenn du da im Backend, im Internet eben weitere Lösungsangebote zur Verfügung stellst.
Was mich immer fasziniert, ist das eine, ich koche selber sehr gerne und ich suche meistens mir Rezepte raus, einfach online, da hast du alles gratis. Aber gefühltermaßen, also Kochbücher gibt es ja wie Sand am Meer und da kommen immer weitere dazu. Wie kannst du dir das erklären oder wieso ist das denn so? Ich habe alles, was ich in einem Kochbuch finde, habe ich gratis im Internet, im Grunde genommen mit einem Suchbegriff. Aber dennoch ist es für mich zumindest in meiner Wahrnehmung so, Kochbücher, die gehen immer noch wie wahnsinnig. Ist zwar nicht dein Bereich jetzt, aber für mich ein Phänomen.
Ja, ich glaube, da hat natürlich das spielt auch, Reise ist ja auch so ein Ding. Ja, Reise könntest du ja genauso alles im Internet jetzt zusammensuchen und trotzdem boomt der Reisemarkt, jeder will einen Reiseführer haben. Ich glaube, es ist das Gefühl, also das eine ist vielleicht auch, so ein Kochbuch ist ja in der Regel wirklich ein Kunstwerk. Das ist ja, wenn es nicht gerade irgendwo nur Blätter sind, die runtergedruckt sind, das ist ja schön anzusehen. Da blätterst du vielleicht auch mal durch, vielleicht lässt du dich da inspirieren. Also ich glaube, das ist vielleicht auch viel für Hobbyköche oder als Geschenk, wenn du gar nicht jeden Tag damit arbeitest. Ich glaube, das hat schon noch sowas. Ich habe was Haptisches in der Hand, ich verschenke was an Weihnachten zu Anlässen, kann was überreichen. Die sind meistens großformatig und nicht nur einfach im Taschenbuchformat. Zitat. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dieses Anschauen, dieses Anfassen. Und das ist auch schon ein bisschen ein Punkt bei uns. Wir auch Bücher müssen schon auch ordentlich ausgestattet sein. Also wenn ich jetzt mir so ein klassisches Self-Publishing-Produkt bei Kindle runterladen kann für 1,99, dann ist das was anderes oder kaufen kann als fertiges Buch was anderes, als wenn ich ein Buch habe von einem Verlag, der wirklich einen schönen Umschlag hat, der einen gestalteten Umschlag hat, der innen auch sich Gedanken macht, wie ein Layout ist. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle bei vielen, die auch einfach da drauf gucken. Aber meiner Meinung nach nur für diejenigen, die das vielleicht auch so ganzheitlich haben wollen. Also ich will die toskanische Küche in einem Werk haben und will nicht jetzt, wie du es machst vielleicht oder andere im Internet, mir jetzt ein Rezept raussuchen. Ich glaube, das ist so ein Grund.
Jetzt gehen wir vielleicht mal rein in ein anderes Thema. Wir haben ja schon gesprochen über sehr Bekannte, mitunter Trainer, Coaches und das alles. Die sind schon einmal sehr bekannt, aber wie komme ich generell oder wie funktioniert das überhaupt, dass man ein Buch herausgibt, wenn jemand Unbekannter jetzt euch ein Manuskript schickt, beziehungsweise wie ist da eigentlich die Herangehensweise jetzt einmal? Nach welchen Kriterien wird da jetzt einmal bewertet, dass das überhaupt fähig wird einmal, dass man sagt, okay, da machen wir ein Buch daraus, weil im Hintergrund Grund ist es ja immer so, du musst ja irgendwo einmal abschätzen und kalkulieren, wie groß könnte die Auflage sein, wie kann mein persönlicher wirtschaftlicher Erfolg daraus sein und das wird wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach sein, so diese Nuggets zu suchen oder diese Nuggets zu finden. Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Es ist natürlich so, dass wir sehr viele Angebote zugesendet bekommen, alleine über unsere Webseite und auch, also das eine ist, das ist ein Kanal, wir haben auf der Webseite eine Checkliste, die füllst du aus, schickst ein Exposé rein, das ist der eine Kanal. Der andere ist, dass das natürlich auch mal direkt funktioniert. Man trifft jemanden auf der Messe, der fragt oder die fragt, wie muss ich das machen? Dann sage ich, füllen Sie die Checkliste aus, schicken Sie das her. Das ist der eine Weg. Wir bekommen unaufgefordert oft Manuskripte, Exposés eingereicht und der andere Weg ist, dass wir wirklich Themen herausfiltern. Es gibt ja Themen, auch bei uns Trendthemen, die wir aufgreifen wollen und suchen dann gezielt Autoren. Aber in beiden Fällen ist es tatsächlich viel natürlich ein Bauchgefühl. Eine frühere Programmleiterin von uns hat mal gesagt, es ist auch eine Wette auf einen Titel. Ja, und das bleibt auch immer eine Wette. Also wir können nie sicher sein, egal wie erfolgreich auch ein Autor ist oder eine Autorin ist, ob dieses Buch ein Knaller wird oder erfolgreich wird. Und da reden wir jetzt nicht unbedingt gleich auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Das heißt also, wir gehen so vor, oft ist es ja so, du bekommst eine Idee präsentiert und dann gibt's halt so Key-Wörter, wo du drauf anspringst. Die sind natürlich auch im Verlag sehr unterschiedlich. Wir haben eine Programmleiterin, die hat vielleicht einen anderen Ansatz, weil sie vielleicht mehr nach der Sprache guckt, als gleich nach so einem Schlagwort. Wie auch immer, wir sind immer ein Team, die das entscheiden. Also man hat so ein Schlagwort und sagt, okay, das könnte zu uns passen. Das ist das Erste. Es muss zu Gabal passen und nicht jedes Thema passt zu Gabal. Und wenn es zu Gabal passt, das ist der zweite Ansatz, ist was haben wir beispielsweise zu dem Thema schon? Jetzt, ich unterscheide mal, es kommt jemand, der uns ein Führungsbuch anbietet, dann habe ich natürlich bei Gabal schon mindestens 20, 30, 40 Führungsbücher in den letzten Jahren gemacht. Gleichzeitig weiß ich auch, es gibt, ohne genau zu recherchieren, weiß ich auch, es gibt mindestens 8 Verlage in unserem Wettbewerbsumfeld, die haben das auch. Also gehe ich natürlich an so ein Führungsthema schon ganz anders ran, als wenn uns jemand das Thema Metaverse, ein aktuelles Beispiel, anbietet. Metaverse, jetzt vor einem Jahr angeboten ein Dreivierteljahr, und da haben wir natürlich ein bisschen überlegt, Metaverse, wie verhält sich das damit? Das ist ein ganz anderes Umfeld, da steigt man viel tiefer ein. Das ist der erste Ansatz. Welches Thema wird uns angeboten? Wie passt das Thema zu Gabal? Passt es überhaupt? Und welchen Stellenwert würde es bei uns im Programm haben? Das ist, glaube ich, so die erste Schiene. Die zweite ist, dass wir uns dann schon mit den Autoren beschäftigen. Also wir schauen heute, muss man ehrlicherweise sagen, viel mehr auf den Hintergrund eines Autors. Also das gilt jetzt für uns in diesem Wirtschaftsbereich. Das macht vielleicht ein Ratgeber, ein Reiseführer, Verlag anders, weil wir heute die Zusammenarbeit mit den Autoren viel stärker brauchen als früher. Heute ist es ein Win-Win, heute ist es ein gemeinsames Arbeiten. Wir brauchen eine Reichweite der Autoren, wir brauchen Expertenstatus, wir brauchen eine gute Positionierung, wir brauchen Autoren, die eine Webseite haben und nicht erst anfangen, eine aufzubauen. Das ist so das zweite Kriterium. Was für eine Kompetenz steckt eigentlich bei dem Autor? Was für einen Expertenstatus hat er für dieses Thema, was er uns anbietet? Ja, wie gesagt, Führung kann ich heute, wenn du Führung googelst oder Projektmanagement bei Amazon, kriegst du wahrscheinlich hunderte, tausende von Büchern. Wie sticht diese Person heraus? Und das dritte ist dann eigentlich erst in Anführungszeichen, wie ist denn wie sicher ist das textlich? Ja, wie ist die Schreibe? Wie wird formuliert? Ist es eher ein Storytelling? Ist es eher ein Ratgeber? Das sind der dritte Entscheidungsfaktor. Also es heißt Thema. Wir bewerten ein Thema auch im Wettbewerb, aber auch im Wettbewerb bei uns. Wir schauen uns Autoren an. Wie sind die positioniert? Was bringen die mit? Welchen Expertenstatus haben die? Warum sind die kompetent für das Thema? Und dann im dritten schauen wir uns natürlich an, wie ist die Struktur? Ist die Gliederung? Macht das alles Sinn, was die Autoren uns da sagen oder den Lesern sagen wollen am Ende. Das sind so die drei Stufen, wie wir an ein Manuskript herangehen. Entschieden wird das in der Regel im Team, wenn unsere Programmverantwortlichen und wir als Geschäftsführung sagen, ja, das hört sich gut an, das passt. Auch das mit den Autoren könnte klappen. Dann machen wir entweder nochmal einen gemeinsamen Zoom-Call, lassen uns das nochmal von den Autorinnen und Autoren erklären. Und dann geben wir das quasi ins Team und holen uns eine Vertriebsentscheidung oder eine Vertriebseinschätzung und nochmal eine Marketing-Einschätzung und auch eine Einschätzung aus dem internationalen Geschäft. Und dies fassen wir zusammen und danach wird dann im Prinzip eine Endentscheidung getroffen.
Wie oft liegt ihr da daneben? Wie oft liegt ihr da goldrichtig? Kann man das irgendwie einschätzen? Habt ihr intern so eine Auswertung, wo ihr sagt, okay, eigentlich liegen wir zu 80% immer richtig oder so?
Ja, wir liegen schon grundsätzlich richtig, aber es gibt auch Bücher, von denen wir uns mehr erhofft hätten und sie verkaufen sich nicht so ab, wie wir es erwarten. Da spielen natürlich oft auch so Sachen wie ein Titel eine Rolle oder auch das Cover. Ja, und das sind so Dinge, da gehen wir schon teilweise auch differenzierter ran. Da gibt es dann schon eher kritische Begutachtung im Nachhinein, hätten wir den Titel nicht doch anders nennen sollen, als wir ihn vielleicht ausgewählt haben, weil man einfach immer wieder sich in die Rolle desjenigen reinversetzen muss, der diesen Titel halt nur einmal vielleicht ein paar Sekunden sieht. Du gehst im Buchhandel, da hast einen Tisch mit Wirtschaftsbüchern, da liegen Titel drauf, wo gehst du drauf, wo gehst du vorbei? Ja, und das muss man halt selbst auch einfach mal für sich durchspielen. Das gleiche im Internet. Ich gebe ein Schlagwort, dann kommen da irgendwie 5 Titel. Das eine sagt mir zu, der andere sagt mir nicht zu, ohne dass ich überhaupt in den Inhalt reingeguckt habe. Also da muss man sicherlich noch viel kritischer an die Sache rangehen. Das ist, glaube ich, da, wo wir in Anführungszeichen am ehesten Fehler gemacht haben, wenn man Titel vielleicht nicht so gut lief. So richtige Rohrkrepierer hatten wir, glaube ich, ganz, ganz wenig in unserer Verlagsgeschichte. Es gab sie auch, wo wir wirklich gedacht haben, was ist denn hier los? Da geht ja gar nichts. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber ein Glück macht es ja die Mischung am Ende aus. Wir haben Titel, die vielleicht überdurchschnittlich gut laufen, besser als erwartet. Und es gibt halt welche, die vielleicht gar nicht gut laufen.
Aber speziell bei Titel und jetzt auch beim Cover ist ja euer Einfluss ja überproportional groß, oder? Weil das steht ja meistens ja im Vertrag drinnen, dass ihr da entsprechend jetzt einmal euch einbringt, jetzt einmal viel, viel mehr als wir beim Inhalt, oder?
Ja, im Vertrag steht, dass wir natürlich die Hoheit haben, aber in der Realität ist es natürlich so, dass wir, zumindest können wir das für Garal sagen, dass wir schon sehr aktiv und sehr sehr partnerschaftlich mit Autoren das Thema besprechen. Und es kommt nicht selten vor, dass auch mal sich ein Coverwunsch eines Autors dann am Ende durchsetzt. Da muss man immer auch sehen, das muss man immer abwägen. Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, spielt natürlich die Reichweite und auch das Engagement der Autoren schon eine Rolle. Wenn ich möchte, dass ein Autor, der wirklich eine hohe Präsenz hat im Markt, früher eine Bühnenpräsenz, heute vielleicht eine Präsenz insgesamt, und ich weiß, der will 2000 Bücher vielleicht selbst verkaufen, ja, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf seine Wünsche einlassen, als wenn ich Autoren habe, wo am Ende kein Engagement da ist. Das muss man leider auch so ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es schon noch so, dass wir am Ende uns versuchen, mit den Argumenten, die wir haben, durchzusetzen. Und es bewahrheitet sich auch immer wieder. Wir haben Autoren, die kamen nach Jahren zu uns und haben gesagt, warum läuft mein Titel nicht? Ja, und dann sagen wir so ein bisschen, ja, hätten wir damals vielleicht doch einen anderen Titel gewählt und nicht den sie unbedingt wollten, dann wäre es vielleicht besser gegangen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, vielleicht im Nachhinein, aber das spielt schon eine Rolle. Autoren haben eine ganz andere Herangehensweise. Die gehen ja immer nur von sich aus, ja, von ihrem CI, von ihren Kunden, mit denen sie im persönlichen Kontakt stehen. Wir müssen ja immer an alle denken. Ja, wir müssen ja an denjenigen denken, wie ich es eben beschrieben habe, der ein Schlagwort eingibt irgendwo im Internet und zieht dann 10 Cover nebeneinander erstmal und entscheidet sich erstmal ganz subjektiv für eines. Und das wird auch nicht so sein, dass sich alle 10, die da draufgehen, für das gleiche Cover entscheiden. Und das ist schon schwierig.
Bei vielen meiner Büchern, die bei mir hinter hier in der Bücherwand stehen, ist dann oben ein kleiner Aufkleber, Spiegel Bestseller. Das gibt natürlich dem Ganzen richtigen Turbo, nicht? Und natürlich für einen Autor ist das quasi ein Ritterschlag, oder? Gibt es etwas Besseres, oder das ist das, was am meisten zählt, jetzt einmal im Bereich Business, oder?
Ja, also es ist grundsätzlich natürlich so, wenn du den Spiegel-Bestseller-Button hast, also Spiegel-Bestseller Das ist dann der Titel oder auch Spiegel-Bestseller-Autor. Dann kannst du das auf jedem deiner Bücher auch noch verwerten, auch wenn es kein Bestseller in den Rankings ist. Das ist natürlich ein Push-Effekt. Ja, und man sieht ja auch, wenn ein Titel mal auf der Spiegel-Bestseller-Liste steht, ja, es gibt einige, die rutschen runter. Also unsere beiden sind natürlich auch mal wieder irgendwann runtergerutscht. Wir haben 2 Spiegel-Bestseller bisher, die rutschen dann irgendwie mal runter. Aber wenn man sich jetzt die Bestsellerlisten anschaut, da stehen oft die gleichen Titel über Jahre da oben. Und das ist schon natürlich ein Kaufargument für viele, die jetzt in den Laden gehen und sich vielleicht orientieren wollen. Wenn da Spiegel-Bestseller draufsteht, wird gekauft. Und in unserem Bereich ist es noch die Manager-Magazin-Liste, die alle 4 Wochen herauskommt. Spiegel-Bestseller kommt ja jede Woche raus. Das ist dann auch nochmal, ja, ist auch ein Ritterschlag, wenn man da drauf landet. Aber ist natürlich in der Außenwahrnehmung nicht so plakativ oder bekannt wie die Spiegel-Bestseller-Liste. Das muss man schon sagen.
Welche Zahlen zählen jetzt da? Ist es ausschließlich der stationäre Buchhandel? Gibt es da noch andere Kriterien?
Es ist der komplette Buchhandel, aber halt nicht komplett. Also mit kompletten Buchhandel meine ich, es ist auch online, es ist auch Amazon, wird inzwischen auch eingespielt. Keiner weiß so richtig, wie gezählt wird. Die lassen da nicht so richtig sich in die Karten schauen. Also wenn wir es richtig verstanden haben, ist es immer eine Auswahl von stationären Buchhandlungen und auch, ich meine, nur ein Teil von Amazon. Aber da bitte nicht festlegen, wenn irgendwelche Experten dem Podcast zuhören, gerne auch Feedback geben, wenn ich falsch gelegen habe, aber es ist nicht 100%, ist nicht so, dass jedes verkaufte Buch in allen Buchhandlungen zählt, sondern es ist immer so ein Querschnitt und es ist wirklich so, dass die Spiegel-Bestsellerliste jede Woche gezählt wird. Ich glaube, Dienstag bis Dienstag, Donnerstag kommen die raus. Also das heißt, in dieser Woche muss eine bestimmte Anzahl von Büchern verkauft werden, damit sie auf die Liste kommt. Aber es ist auch nicht die absolute Zahl, die zählt, sondern immer im Vergleich zu den anderen Büchern. Also wenn das Buch, das jetzt auf Platz 1 steht, vielleicht dahin kam mit 3.000 verkauften Exemplaren in der Woche und im nächsten Monat nur 1.000 und alle anderen sind auch weniger, ja, dann bleibe ich trotzdem auf dem Platz 1. Also das zählt immer im Verhältnis zu den anderen. Deswegen kann man auch nicht so sagen, man muss unbedingt 1.500, 2.000, 5.000 Bücher verkaufen, um da drauf zu kommen, sondern es ist wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn wir an die Buchmesse denken, die ist ja immer im Oktober und da kommen natürlich unglaublich viele Titel vor der Buchmesse auf den Markt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die Bestsellerliste komme, geringer, weil ich ja 30 Wettbewerbsprodukte habe. Und Wettbewerb ist da ja nicht ein Wettbewerb im Thema, sondern ein Wettbewerb um die Liste. Und wenn man sich so eine Sachbuchliste anschaut, da ist ja alles Mögliche drauf. Da ist ja der Ratgeber drauf, genau wie das Waldbaden, was es da auch immer im Markt gibt. Also sehr Finanztitel, sehr unterschiedlich. Und das muss man halt immer so ein bisschen bedenken, wenn man da auf diese Listen will.
Für viele ist es, glaube ich, immer wichtig, auch irgendwo in der Buchhandlung am Flughafen zu sein. Ist das prestigemäßig vielleicht wichtig oder ist das wichtig, weil dort viele Bücher verkauft werden? Wie wichtig ist eine Buchhandlung noch am Flughafen?
Ja, das ist, ich glaube, es ist für die Autoren wichtig, weil sie da vielleicht am ehesten vorbeilaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade auch unsere Autoren, die sind vielleicht eher mal im Flieger unterwegs und man hört vielleicht auch eher mal jemanden, Mensch, ich habe dein Buch am Flughafen gesehen, weil man halt, oder am Bahnhof, weil man halt viel reist. Das fällt vielleicht nicht so auf, wenn ich jetzt zu Hugendubel oder zum anderen Händler gehe und stöber da mal insgesamt grundsätzlich rum. Es sind ja immer sehr kleine Sortimente, eher als im großen stationären Handel. Von daher vielleicht auch eher sichtbar. Man muss natürlich also jetzt auch so ein bisschen aus Verlagssicht sagen, dass der Verkaufszeitraum ist halt sehr kurz. Das heißt, mein Buch liegt da vielleicht 2 Wochen und danach verschwindet es wieder von dem Platz, weil der Platz für ein weiteres Buch verwendet wird. Also so ein Buchhändler denkt ja heute auch bei Tischen, bei Schaufenstern immer in Umsatz, ist ja auch richtig, ist ja auch legitim. Und wenn der Titel sich nicht oft genug dreht, dann fliegt er halt aus dem Schaufenster wieder raus, es kommt ein anderer rein. Deswegen sind solche Zeiträume immer sehr kurz und man muss auch sagen, ich glaube, das ist ein Geheimnis, ist es kein Geheimnis, wir bezahlen für jede Aktion, fast jede Aktion. Also ich sage mal so, im klassischen Buchhandel, was du immer findest, sind natürlich die Spiegel-Bestseller, die werden einfach hingestellt. Da muss keiner dafür bezahlen, Verlag, dass der Spiegel-Bestseller ins Regal kommt. Das ist eine Verkaufsförderung für sich. Aber wenn ich heute eine Platzierung irgendwo haben möchte und wenn du ein Buch von Gawal auf dem Tisch siehst und denkst, boah, sind die gut im Vertrieb? Ja, die Hälfte stimmt, aber die andere Hälfte ist Geld.
Genauso wie das Schaufenster wahrscheinlich, oder?
Genau. Also bei uns in dem Segment auf jeden Fall. Das ist natürlich, wie gesagt, wenn du einen Spiegel-Bestseller hast und der ist im Schaufenster drapiert, dann macht das der Buchhändler schon aus. Natürlich aus Eigennutzen, weil er ja weiß, dass das Buch sich dreht. Aber bei den ganzen anderen, und das sind ja wahrscheinlich 80-90% des Programmes, ist es schon so, dass eine Platzierung bezahlt wird, Werbekostenzuschuss, was auch immer. Man darf ja nicht vergessen, weil das ist ja auch eingangs schon gesagt, wie viele Titel im Jahr erscheinen. Ich glaube, über 70.000 Titel kommen jedes Jahr neu auf den Markt. Ja, jedes Jahr 70.000 und alleine bei uns im Segment 5.000. Das heißt, es gibt 5.000 Gabal-Bücher-like im Markt. Ja, also alles, was so mit Wirtschaft, mit Ratgebern zu tun hat, was so in diesem beruflichen Kontext ist. Und wenn ich das so ein bisschen erzähle, dann sage ich auch Autoren, die mich fragen, macht es Sinn, ein Buch zu schreiben? Das kann man so nicht beantworten. Natürlich macht es immer Sinn, wenn man als selbst ein Buch schreiben will, aber man hat 5.000 Wettbewerber.
Jetzt hast du vorher schon einmal erwähnt, ihr seid auch auf der Suche immer wieder nach Trends, nach Themen, jetzt einmal, die vielleicht so in den nächsten Monaten kommen oder mitunter aktuell werden. Was sind denn so gerade die Trends und die Themen? Du hast vorher erwähnt, Metaverse ist etwas, was jetzt einmal ein bisschen neu gekommen ist. Aber jetzt haben wir natürlich eine große Energiekrise oder so etwas, nicht? Und in diesem Bereich, und das ist auch die große Personalkrise mitunter ja auch, also auch in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Gibt es da schon etwas, wo du sagst, okay, das sind so Themen, wo wir uns jetzt einmal ein bisschen umschauen für die nächsten Monate oder so, oder die bereits, ich sage mal, in Produktion sind? Und wie schnell könnte denn überhaupt sein? Beim ersten Lockdown waren ja dann einige Bücher relativ rasch dann einmal da, nicht? Wie verhalte ich mich beispielsweise in Zoom-Meetings oder sonst etwas? In diesen, wie schnell muss man da reagieren?
Fangen wir mit der zweiten Frage an, mit der Schnelligkeit. Es wird uns Verlagen ja immer viel von Autoren so ein bisschen vorgehalten. Mensch, ja, ihr denkt in diesen Halbjahresrhythmen. Also man muss sagen, es gibt eine Buchmesse im Frühjahr, es gibt eine Buchmesse im Herbst, es gibt eine Vertreterreise im Frühjahr, es gibt eine im Herbst, und der Buchhandel, die Verlage denken schon immer in diesen Halbjahresrhythmen. Und wenn mir heute jemand sagt, ich habe hier eine Buchidee, es ist fertiges Manuskript, dann sage ich denen, okay, Frühjahr 23 ist bei uns schon durch, Herbst 23 ist durchgeplant, Frühjahr 24. Da gucken die mich natürlich mit großen Augen an, sagen, wie anderthalb Jahre brauchen sie, um ein Buch zu veröffentlichen? Nein, wir brauchen natürlich keine anderthalb Jahre, aber man muss immer bedenken, ich kann ja auch nicht jetzt einfach unbegrenzt Bücher als Verlag in den Markt werfen. Wir müssen sie ja auch gut verkaufen, wir müssen uns auf einige Titel konzentrieren, wir müssen sie finanzieren. Deswegen sind diese Rhythmen zu lang. Aber natürlich sind wir in der Lage, auch ein Buch in 3 Monaten mal in den Markt zu bringen. Und genau das ist in 2020 bei vielen Verlagen, bei uns unter anderem auch, passiert. Dann kamen eben diese Remote-Ideen, die Krisen-Ideen. Ja, und dann macht man mal ein Buch auch in 6 Wochen. Natürlich braucht man eine Zeit. Es muss lektoriert werden, es muss gesetzt werden, es muss gedruckt werden. Das geht nicht in 3 Tagen. Dazu braucht man normalerweise 5 Monate. Also wenn man sich viel Zeit lassen will und das ordentlich machen will, wie bei uns. Man kann es aber auch mal in 6 Wochen oder 8 Wochen schaffen. Also das heißt, man ist schon in der Lage, schnell zu reagieren. Auf der anderen Seite haben wir nicht so diesen Trenddruck, wie beispielsweise bei einer Zeitschrift, die ja eigentlich jeden Monat neue Trends aufgreifen muss. Das hatten wir früher mal versucht, aber das geht gar nicht, weil bis das Buch in einem halben Jahr erscheint, mag der Trend schon wieder ein bisschen verwässert sein. Aber es gibt natürlich so diese Metatrends, sage ich mal. Und dazu zählt im Moment so ein bisschen dieses ganze Spektrum KI, Metaverse. Also wie wird so dieses Thema KI, und zwar jetzt nicht nur im technischen Sinne. Metaverse ist ja so ein bisschen, deswegen haben wir am Anfang auch die Stirn gerunzelt, als uns das angeboten wurde, ja so ein bisschen im Gaming-Bereich. Auch mit diesem Second Life damals vor ein paar Jahren ein bisschen negativ behaftet. Aber sobald es jetzt in die Richtung geht, das gilt für KI auch, in die Richtung geht, es betrifft mich, mein persönliches Leben, aber auch mein persönliches Berufsleben, dann wird das natürlich für eine breitere Masse interessant. Und dann kann ich plötzlich so einen Titel auch in Szene wie, was bedeutet das für Führung, was bedeutet das für Vertrieb, für Mitarbeiterführung, für Team, auch im Remote Office. Das sind so Themen, die wir sehen. Natürlich Themen wie also dieses Thema wie in Corona Homeoffice, das ist natürlich immer noch präsent, aber es wird jetzt tiefergehend behandelt. Also Job-Sharing oder Job-Crafting. Natürlich kommt der Fachkräftemangel im Moment mit ins Spiel. Zum Fachkräftemangel gibt es unglaublich viele Bücher. Jetzt gepaart mit dem ganzen Thema Remote-Arbeiten und vielleicht auch eine ganz andere Arbeitseinstellung mit sich bringen. Das sind so, ist sicher so ein Themenblock, der jetzt in Zukunft mehr behandelt wird. Insgesamt sicherlich die Frage, wie sich Unternehmen in Zukunft aufstellen müssen, gerade kleine mittelständische Unternehmen. Was muss ich denn eigentlich machen? Und da spielt ja alles rein. Da spielt die Unternehmensnachfolge rein. Da spielt rein, wie will ich mein Team aufbauen in den nächsten Jahren? Wie will ich so eine Infrastruktur, eine ganze technologische Infrastruktur aufbauen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ordentliches Remote-Work zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch meine Prozesse umzustellen. Das sind so Themen, die sind im Moment bei uns werden eher behandelt. Aber trotzdem, es ist immer wieder das klassische Thema Kommunikation, Rhetorik, Verkauf. Verkauf läuft nach wie vor immer gut und Führung. Die bleiben einfach bestehen, diese Themen.
Liebe Zuhörer, ich weiß, da draußen sind ganz viele genau in diesem Bereich drinnen zu Hause, nicht? Verkauf, Kommunikation, Marketing. Geht mal wieder in die Buchhandlung, schaut einmal in die Wirtschaftsecke rein, ihr werdet da drinnen unzählige Bücher finden, wo einfach Kabal oben steht. Und ich kann euch versichern, das sind mitunter die besten Bücher mit dabei, denn sie stehen auch bei mir hinten im Schrank und ich habe sie, ich denke mal, wirklich alle von vorne bis hinten gelesen, glaube ich zumindest. Lieber André, herzlichen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, auch über die Bücher und die Buchbranche zu reden. Jetzt einmal, so wie immer am Abschluss von einem Podcast, gibt es noch immer so zwei, drei persönliche Fragen, wie du mit der digitalen Welt vielleicht umgehst. Mich würde interessieren, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
Digital bin ich überhaupt nicht gut unterwegs. Also Facebook und LinkedIn, das machen wir vom Verlag, spielen wir das. Ich persönlich habe mal meinen Messenger, wo ich mich mit Freunden austausche. Meine drei Lieblings-Apps, meine Auto-App, ich verrate die Marke jetzt nicht, weil ich die brauche, um den Stand bei meinem Fahrzeug, meine Standheizung, meine Sitzheizung aufzurufen. Ja, ich gucke immer mal in meine Finanz-App rein, will ich auch keinen Namen nennen. Das beschäftigt mich, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, die rufe ich noch mit am ehesten auf, so über den Tag mal zu schauen, wie sich meine kleinen Aktien und ETFs entwickelt haben oder die meiner Kinder, in die ich schon investiert habe. Das wäre das Zweite. Und so eine richtige User-App oder Learn-App habe ich gar nicht. Ja, Wettercom natürlich, um zu wissen, wie das Wetter hier bei uns oder im Ausland ist, wo ich gerne wieder hin will.
Du hast das gerade kurz erwähnt und das führt mich zur zweiten Frage dann auch. Ne? Du hast ja eine oder andere Aktie dann auch. Geh mal davon aus, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Also Old Economy oder New Economy. Wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben?
Ja, das ist gar keine einfache Frage, weil ich sag mal, vielleicht vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall in Airbnb, weil man natürlich, und das gilt ja für viele, viele Sachen auch, jetzt mal unabhängig davon, dass ja vieles in den Keller gegangen ist, weil man natürlich gedacht, das ist so ein Hype, aber ich glaube trotzdem, dass man immer wieder sehen kann, ich weiß jetzt nicht, ob die Lufthansa ein gutes Beispiel dafür ist, dass gerade so diese alten Werte, ja, so das, was so traditionell aufgebaut wurde, dass es dann am Ende beständiger ist. Also je nachdem, was man natürlich auch an Zielen hat, will ich kurzfristig Geld mitnehmen, mag es vielleicht so eine Airbnb gewesen sein oder immer noch sein, mag ich eher vielleicht aufs Langfristige setzen, dann ist es vielleicht eher die Lufthansa. Sehr diplomatische Antwort, gell?
Ja, schon mitunter. Und dritte Frage noch, wenn du vielleicht ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann zum Hausarzt oder konsultierst du vorher Dr. Google?
Also ich bin dann noch immer derjenige, der zum Hausarzt geht, wobei ich glücklicherweise ganz, 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 ganz selten Wehwehchen verspüre. Aber bei mir, der Hausarzt ist direkt vorne an der Ecke, wo ich wohne. Da kann ich auch, bis vor einem Jahr konnte ich sogar ohne Termin hingehen. Jetzt muss ich den machen. Da gehe ich doch lieber zum Hausarzt.
Lieber André, herzlichen Dank für diesen ausführlichen Podcast-Talk. Da waren viele sehr, sehr spannende und interessante Fakten zum Thema Buch und Buchhandel mit dabei. Herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich, dass ich so viel darüber reden durfte.
Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now und wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!